ARD.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Kein Geheimnis, wir sind in Brasilien, in Rio de Janeiro, diesmal inzwischen Hamburg und Haiti mit Astrid Corral. Rio, das war die Hauptstadt Brasiliens bis 1960, dann kam Brasilia. Rio, kaum eine Stadt, mit Ausnahme vielleicht von New York, ist klischeebehafteter, löst mehr Träume und mehr Erwartungen aus. Darüber, über diese Klischees, über die Schönheit der Stadt, auch über den Alltag jenseits der Klischees, werden wir heute reden mit Gudrun Fischer. Hallo Gudrun.
Hallo.
Gudrun, du weißt, wovon du redest, wenn wir über Brasilien sprechen. Es ist ja ein bisschen dein zweites Zuhause.
Ja, Brasilien ist sogar mein erstes Zuhause gewesen, denn ich bin in Brasilien aufgewachsen und erst mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen. Das ist, na klar, schon sehr lange her. Aber seit fast 20 Jahren habe ich eine kleine Wohnung in Rio de Janeiro und verbringe dort 2 bis 3 Monate im Jahr. Insofern, ich übe mich im Spagat zwischen Brasilien und Deutschland als sogenannte bikulturelle Person mit 2 Sprachen im Kopf und einem dauerhaften Rest von Sehnsucht. Ich bin in Paraná aufgewachsen, also im Süden von Brasilien, eher landwirtschaftlich geprägt und früher ganz viel Kaffee dort und so, heute nicht mehr, weil es jetzt zu kalt geworden ist wegen des Klimawandels. Naja, ich bin aber nur einmal im Jahr in Paraná und ansonsten eben in Rio und liebe diese Stadt sehr.
Ich habe ja eben behauptet, dass Rio Träume und Erwartungen auslöst. Woran denkst du zuerst?
Also ich habe ja mit meiner Familie die Ferien oft am Atlantik in Brasilien verbracht und träumte schon als Kind davon, einmal am Meer zu leben. Ich meine, wer tut das nicht? Und ich habe die Gelegenheit eben gehabt und habe mich für Rio entschieden als Erwachsene. Und wenn ich da an Rio denke, denke ich zuerst an das Meer und dann sofort an die steilgrünen Hänge, die so wunderschön sind, so viel Natur in einer 10-Millionen-Metropole. Das ist wirklich ein Geschenk.
Jetzt ist ja, sage ich mal, für uns so zentral die Vorstellung von Rio für das Bild einer Stadt im Samba-Schwung, die Musik. Du hast gerade gesagt, für dich ist es das Meer, aber ist es mehr das Meer oder ist es wirklich zuallererst die Musik? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich genieße schon mehr die Landschaft, aber die Musik suche ich dann immer. Also ich versuche immer in irgendein kleines Konzert zu gehen oder Open Air irgendwie. Und Musik ist für Rio de Janeiro einfach extrem wichtig. Hier sind unheimlich viele berühmte Lieder entstanden, viele Musikrichtungen, also Samba, Bossa, Funk. Und für ganz Brasilien ist Musik enorm wichtig. Und ich liebe auch besonders einfach den Samba, und zwar diesen schnellen Samba, der zum Karneval von Samba-Schulen, also es sind riesige Big Bands mit 150, 300 Leuten, die spielen dann gleichzeitig und unheimlich exakt ihre Tamburine, Snares, Glocken, Trommeln und so. Und das ist sehr laut und sehr beeindruckend. Und ich war mal im Sambodrom eine Nacht und habe die Samba-Gruppen zu Karneval gesehen. Und da habe ich alle 5 Minuten eine Gänsehaut bekommen. Es ist einfach toll. Ja, und dieses draußen auch sein und draußen auf irgendwelchen Plätzen Musik zu hören. Also es ist wirklich total schön. Und inzwischen ist auch klar, dass die schwarze Bevölkerung, die ja früher, die versklavt worden ist und nach Brasilien gebracht worden ist, die früher eigentlich so unter Verbot stand, zu singen, zu spielen und so, die haben das trotzdem gemacht und heimlich. Und da ist sehr viel Musik entstanden und da gibt es in Rio so Stellen, wo die sich treffen und ihre Musik spielen, die heute eben einfach ganz bekannte Samba, Samba de Roda heißt das, ist. Und das ist toll, das mitzukriegen, da dabei zu sein.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da bekommt man auch gleich ein paar Bilder in den Kopf. Aber wir hören in deiner Reportage gleich auch von der Copacabana, von Ipanema, von dem, was zu bestimmten Zeiten schick ist. Was rätst du Reisenden, die das erste Mal nach Rio kommen? Wo sollen sie am ersten Tag hin, um sich ja dort gut einzuleben, um sich auch direkt wohlzufühlen?
Also es ist zwar ein Klischee, aber ich würde wirklich den Strand und die Promenade von Copacabana empfehlen. Da lang zu schlendern ist einfach hübsch, schön, entspannend, überhaupt nicht gefährlich. Viele haben ja Angst vor Rio. Dieser erste Spaziergang an der Promenade zeigt dann einfach, wie die Sonne blendet und was es zu essen geben könnte, weil da gibt es lauter Kioske, die Essen anbieten und wie bunt die Stadt ist. Und obwohl das eben die Südzone, die privilegierte Zone ist, der Stadt, da leben da auch viele schwarze Menschen und arbeiten da. Und in den Straßen hinter der Promenade läuft das ganz normale Leben ab. Es macht einfach Spaß, da durch diese vollen Straßen zu schlendern, die total lebhaft sind und ein bisschen einzukaufen, guten Kaffee zu trinken. In so einem Boteco, das sind so offene Bistros mit Stühlen auf dem Gehsteig, etwas Nettes zu essen oder einen der frisch gemixten Obstsäfte zu probieren, die ich auch sehr liebe. Oder dann eben auch ins Meer sich zu wagen. Die ist relativ kalt, die Copacabana, und auch wild. Also es ist immer mit Vorsicht zu genießen. Aber es ist unheimlich schön, das Meer und der Strand. Ja, und wichtig ist natürlich, nicht mit viel Geld herumzulaufen oder nicht behangen mit Schmuck, ne? Denn da gibt's schlaue Taschendiebe, aber wie in jeder Großstadt. Aber sonst ist das voll entspannt. An der Copa, sagen viele.
Was heißt, das Meer ist kalt?
Ja, also für unsere Verhältnisse ist es gar nicht mal so kalt, 22 Grad oder so. Ich kenne schon einige, die sagen, was, ich bin hier in den Tropen und so, wie soll ich hier das merken? Also Copacabana hat so ein bisschen kalte Strömungen, deswegen, ja, aber ich finde es absolut, es ist nicht kalt eigentlich.
Jetzt wollen wir mal mit dir, Gudrun, in Rio de Janeiro eintauchen, an die Hand genommen unter anderem von einer brasilianischen Filmemacherin.
Juliana, existem praias tão lindas?
Existem praias tão lindas, cheias de luz.
Als ich ein Kind war, galt Copacabana als schick. Dann kam der Stadtteil Ipanema in Mode, passend zum Lied Garota de Ipanema. In Rio de Janeiro ist immer mal ein Stadtteil total angesagt. In letzter Zeit ist Leblon total beliebt. Warum das so ist? Keine Ahnung. Diese Stadtteile sind sich so ähnlich.
Ähnlich, weil sie am Meer liegen und schöne Strände haben, sagt Eunice Gutmann. Die Filmemacherin ist in Rio de Janeiro geboren und 83 Jahre alt. Inzwischen hat sie sich für Copacabana entschieden. Der Stadtteil gehört zu Zona Sul, der sogenannten Südzone von Rio de Janeiro. Zum einen leben hier die Privilegierten, die weiße bürgerliche Mittelschicht, und zum anderen auch die Leute der unteren Mittelschicht in den Gemeinschaften an den Hügeln, die früher Favelas genannt wurden.
Copacabana hat viel mit der Seele der Menschen aus Rio de Janeiro zu tun, denn wir leben zwischen dem Strand und den Bergen. Es sind zwei Landschaften. Interessant an Copacabana ist dieser lange, geschwungene Strand. Von dem einen Ende siehst du den Zuckerhut, vom anderen die Berge von Ipanema. Es ist ein Fest für die Augen. Ich habe mal gelesen, dass es gut für die Gesundheit ist, die Augen auf den Horizont zu richten. Als ich diese Wohnung besichtigte und mich ans Fenster setzte, sah ich den Himmel. Ich war sofort verliebt.
Aus einem Wohnungsfenster den Himmel zu sehen, ist in Rio de Janeiro mit seinen vielen Hochhäusern ein Privileg. Im Stadtgebiet von Rio de Janeiro leben etwa 7 Millionen, in der Metropolregion sogar 13 Millionen Menschen. Die Stadt, einst Hauptstadt Brasiliens, wächst kontinuierlich. Und da die Gebiete am Meer und zwischen den Bergen keinen Platz mehr hergeben, dehnt sich Rio de Janeiro Richtung Norden und Westen aus. Im Süden der Stadt zieht der Atlantik eine Grenze und im Osten eine riesige Lagune, die Guanabara-Bucht. Diese Bucht ist auch heute noch ein idealer Hafen. An dieser Bucht liegt das historische und geschäftliche Zentrum von Rio de Janeiro mit seinen zweistöckigen, denkmalgeschützten Häusern im sogenannten Kolonialstil. Daneben stehen unpassend hohe Wolkenkratzer. Die meisten Cariocas, wie die Menschen aus Rio de Janeiro auch genannt werden, wohnen so weit vom Meer entfernt, dass sie die Strände nur am Wochenende besuchen können. So ging es Luis Antonio Reis, der 24 Jahre alt ist und Medienwissenschaften studiert. Er wuchs dort auf, wo die meisten Samba-Schulen beheimatet sind.
Minha família morava no bairro de Anchieta, que é bairro da Zona Norte. Eu passei 16 anos da minha.
Meine Familie wohnte im Stadtteil Anchieta in der Nordzone von Rio. Dort verbrachte ich meine ersten 16 Jahre. Damals trat ich einmal mit einer Samba-Schule auf. Sie heißt Unidos de Bangu. Vor mir liefen die Bienen, deren Kostüme sehr harmonisch waren und viele Details zeigten. Ich lief in der Abteilung der Hofnarren. Wir trugen diese dick ausgepolsterten Kleider mit einem riesigen Hut auf dem Kopf. Das hat total Spaß gemacht, denn wir sind wirklich im Sambodrom gelaufen. Ich kann gar nicht richtig Samba tanzen, aber wir bewegten mit der Musik und die Energie der Trommler ging auf uns über. Wir waren sehr aufgedreht.
Als Jugendlicher zog Luis Antonio Reis mit seiner Mutter und seinem Bruder nach Jacarepaguá in die Ostzone von Rio. Jacarepaguá ist vom Zentrum noch weiter entfernt als die Nordzone. Doch jetzt, 7 Jahre später, ist Luis Antonio Reis im Stadtteil Flamengo gelandet, einem der schönsten Viertel Rio de Janeiros. Wir spazieren die Promenade von Flamengo entlang. Auf der einen Seite ist der Strand und das Meer, auf der anderen der Park mit seinen schattigen Sportplätzen, Wiesen und Bäumen. Der Flamengo-Park wurde 1965 auf einem neu aufgeschütteten Gebiet am Meer errichtet. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts begann nämlich ein großer Umbau von Rio de Janeiro. Hügel wurden abgetragen, Armenviertel aufgelöst, der städtische Flughafen wurde in die Guanabara-Bucht hineingelegt und große Flächen am Meer aufgeschüttet. Der Flamengo-Park ist inzwischen Weltkulturerbe der UNESCO. Es ist der größte urbane, am Meer liegende Park der Welt. Neben uns bietet ein Getränkeverkäufer lautstark Wasser, Bier und Softdrinks an. Ein paar Schritte weiter verkauft eine Churro-Verkäuferin ihr süßes Gebäck. Ab und zu fliegt über uns ein Flugzeug. Schrille Pfeifen klingeln in den Ohren. Der Strand ist nicht nur Badestrand, sondern auch Sportplatz. Unzählige Sportarten werden hier praktiziert. Beliebt ist vor allem eine Art Ganzkörper-Strandvolleyball. Dabei wird der Ball zwischen zwei Teams über ein Netz geschossen und niemand darf den Ball mit der Hand berühren. Nur mit allen anderen Körperteilen. An allen Stränden der Südzone, besonders in Copacabana, machen Tag und Nacht die körperbewussten Menschen der Südzone Rios Sport.
Die Nordzone von Rio de Janeiro hat eine andere Identität. Wer an Rio de Janeiro denkt, denkt an Partys, Karneval, an den Zuckerhut, der hier vor uns aufragt. Und da vergessen wir, dass Rio vor allem aus anderen Stadtteilen besteht. Jedes Viertel hat seine eigene Identität mit viel Kultur. In der Nordzone gibt es nicht nur Kriminalität und Unsicherheit.
Eigentlich hat Luis Antonio es eilig. Er muss gleich zur Uni. Aber inzwischen fährt er nicht mehr anderthalb Stunden mit dem Bus, sondern steigt in die Metro und ist in 20 Minuten da.
Was hatte ich noch vor ein paar Monaten für ein stressiges Leben? Auch wenn Jacarepaguá ein sehr grünes Viertel ist, es dauerte ewig, irgendwo hinzukommen. Die Uni war weit weg, der Job war weit weg. Wer in diesen Stadtteilen lebt, der wird Rio de Janeiro nicht so romantisieren wie die Leute, die Rio besuchen. Rechts der Zuckerhut, links das Fort von Santa Cruz, das in der Guanabara-Bucht der Nachbarstadt Niterói vorgelagert ist. Aber auch mir schenkt dieser schöne Anblick Frieden.
Traz uma paz assim pra nossa cabeça.
Rio que mora no mar, sorrio pro meu rio que tem no seu mar. Lindas flores que nascem morenas em jardins de sol.
Ein schöner Blick, der Frieden schenkt. Gudrun Fischer, die Situation in Brasilien war in den vergangenen Jahren allerdings nicht immer sehr friedlich. Der Übergang von Bolsonaro zu Lula da Silva war schwierig, war gefährlich. Die Demokratie schien in Frage zu stehen. Bolsonaros Anhänger haben offenbar von Donald Trump gelernt. Wie ist der Alltag in Rio von Politik geprägt? Was spürst du auf der Straße?
Also diese 4 Jahre unter Bolsonaro von 2019 bis 2022, die waren schon für mich persönlich auch anstrengend. Ich habe mich zurückgehalten und beobachtet und habe öfter Situationen erlebt, wo in der U-Bahn Leute aneinander geraten sind, also Bolsonaro-Fans mit anderen, die dann, also die anderen, die beschimpft wurden als schwul, als lesbisch. Also viel so offene Diskriminierung, viel Verachtung, viel Streit. Und das war dann mehr Schweigen, fand ich. Und ich habe dann auch im Aufzug und so, wenn ich das Gefühl hatte in meinem Gebäude, wenn ich das Gefühl hatte, oha, das sind Bolsonaro-Leute, dann habe ich eben auch geschwiegen. Normalerweise gibt es Smalltalk und so. Und das fand ich kompliziert. Das war so ein machtdemonstratives Auftreten, Platz einnehmen. Dann diese gelb-grünen T-Shirts mit den brasilianischen Farben, die wurden so vereinnahmt von Bolsonaro-Leuten, Fans. Und ich habe dann schon gar nicht mehr solche Farben getragen, aber Rot war auch nicht gut, weil das sah dann so aus, als wäre ich dann Lula-Fanin und ich bin gar nicht so sehr Fanin von Lula, also ich bin schon kritisch, aber ja, da eingeordnet zu werden als Kritikerin war gefährlich. Und die Situation hat sich geändert und es ist total erleichternd. Es ist total erleichternd. Seit Anfang 2023 ist es viel angenehmer auch für mich in Brasilien und wahrscheinlich für viele andere Menschen in Brasilien selbst auch natürlich. Und selbst die Leute, die noch an Bolsonaro hängen, sind normal im Umgang geworden, finde ich. Ich habe also einige Kindheitsfreundinnen, die schockierenderweise für mich, die sich also als Bolsonaro-Fans geoutet hatten irgendwann und da waren überhaupt keine Gespräche mehr möglich. Und jetzt ist es wieder möglich. Wir umschiffen so einiges, aber jetzt finde ich so ein bisschen leichter alles wieder.
Wenn wir das mal auf deutsche Verhältnisse übertragen, dann ist Lula der Sozialdemokrat und Bolsonaro der Rechtspopulist, letztlich der Rechtsextreme. Gibt es denn in Brasilien ein Stadt-Land-Gefälle, wie wir das ja aus vielen anderen Staaten kennen, wenn man so auf die politischen Einstellungen schaut?
Ja, wie gesagt, also in meiner Kleinstadt, wo ich herkomme, gibt es extrem viele Bolsonaro-Fans und auch im ganzen Süden, also von Rio de Janeiro südlich bis zur Grenze nach Uruguay, sind die Leute sehr konservativ. Und das ist schon bitter, auch immer noch, weil da die Bundesländer werden ja, haben relative Autonomie und die Gouverneure sind eher rechts und rechtsextrem. Und das ist schon, also immer noch, ist es nicht einfach in Brasilien. Also ich finde schon, dass es in der Provinz auch noch mal mehr zu sehen ist. Die Konflikte stärker wirken, aber wie ich schon erzählt habe, die Konflikte, die ich in Rio in der U-Bahn und so beobachtet habe, die waren auch heftig oder an der Copacabana, einfach an der Promenade, wie sich so angegangen wurde. Also ich kann gar nicht sagen, dass es so ein Gefälle gibt. Aber es gibt eine aufgeschlossene Region, der Nordosten. Da kommt Lula eigentlich auch her. Und da sind die Leute wirklich kritischer und linker. Also es ist ja gar nicht so leicht zu sagen, ob es links, rechts ist. Inzwischen auf jeden Fall aufgeschlossener, weniger diskriminierend, finde ich netter, die Leute da. Und das ist so 1000 bis 2000 Kilometer nördlich von Rio, Salvador, Recife. Das ist eigentlich angenehmer da, politisch.
Jetzt wollen wir uns mal auf den zweiten Teil des Rio-Rundgangs vorbereiten. Was ist aus deiner Sicht ein Muss, Gudrun?
Ein paar Muss habe ich ja beschrieben. Ich würde auf jeden Fall eine Fahrt zum Zuckerhut und zum Segnenden Christus schon empfehlen, auch wenn das auch wieder alle Touris machen. Aber die Blicke von da oben auf die Stadt sind einfach atemberaubend. Da ist zu sehen, wie viele Berge und Kegel und Hügel und Täler diese Stadt hat. Das ist wirklich toll und umgeben von Wasser. Unheimlich schön, diese Blicke von oben. Dann finde ich den Pier Mauá, davon erzähle ich auch, so eine alte Hafenmole, die aufgehübscht wurde, sag ich mal. Und da wurde inzwischen ein Museum drauf gebaut, das Zukunftsmuseum. Also da an diesem Pier entlang zu schlendern und über die Guanabara-Bucht zu gucken, bis hinten zu den Bergen von Petrópolis, das ist wunderschön. Also es ist wunderschön und dieses Zukunftsmuseum von außen allein ist toll. Das ist eine ziemlich verrückte Architektur. Also das finde ich, das ist ein Muss. Dann ist jetzt dieses Museum und dieses Pier ist im Zentrum. Das heißt, von da lässt sich leicht ins Zentrum laufen, in die kleinen alten Gassen. Die gibt es noch, historisches Zentrum. Aber da liegen halt die Hochhäuser, Wolkenkratzer neben so kleinen alten Häusern. Also das ist schon so eine ziemliche Mischung. Und dann ist die Lapa, das gehört auch noch zum historischen Viertel. Da würde ich auf jeden Fall hingehen, aber nur am helllichten Geschäftstag, sag ich mal so. Weil da gibt es schon ein paar dunkle Gassen und so. Und ja, nachts wird es unsicher, obwohl das ein Ausgehviertel ist und sehr beliebt. Aber ich würde da auch nur in Grüppchen hingehen und nicht alleine und nicht am Wochenende, wenn alles geschlossen ist.
Ja, einige Tipps, die man mitnehmen kann, auf jeden Fall. Du hast eben den Karneval schon mal angesprochen. Man kommt ja eigentlich in Rio nicht drum herum. Aber würdest du empfehlen, dass man tatsächlich zu Karneval auch dorthin fährt oder dass man dann besser die Stadt gerade meidet?
Ich inzwischen bin nicht immer Karneval da, obwohl ich immer Anfang des Jahres da bin, weil das mir zu anstrengend ist. Aber ich muss ja auch arbeiten in Rio. Insofern, die meisten Leute machen in dieser Karnevalswoche Urlaub und die Stimmung ist perfekt, aber die Stadt ist voll. Und ich würde schon den Leuten, die Interesse haben an Musik, an Samba, unbedingt empfehlen, einmal eine Nacht im Sambodrom zu verbringen. Das ist ein tolles Erlebnis. Aber es ist auch sinnvoll, sich darauf vorzubereiten, zu wissen, wie läuft das da ab, weil da ist so eine Art Choreografie, wann welche Gruppen reingehen und wie lang die laufen dürfen und wer sich dann wie präsentiert im Sambodrom. Das ist einfach toll. Jede Samba-Schule hat dann eine eigene Musik für diesen Karneval komponiert und sie kämpfen auch um den ersten Platz. Das heißt, da wird sich tierisch angestrengt. Das ist einfach toll und es ist so eine Vielfalt und so bunt und so verrückt. Also ich bin da aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen.
Gut, du hast ja eben auch schon bei deinen Tipps erwähnt, dass man auf jeden Fall zum Zuckerhut gehen sollte. Und du nimmst uns aber jetzt schon mal im nächsten Teil der Reportage mit.
Ich steige einen steilen Hügel hoch. Es geht durch einen schattigen, feuchten Wald, den Atlantischen Regenwald, der sich überall in Rio de Janeiro die Berge hinaufzieht und der Stadt ihr grünes Flair verleiht. Dieser Spazierweg, der allerdings ein wenig anstrengend ist, führt hinauf zur Zwischenstation der Seilbahn auf den Zuckerhut. Und er ist kostenlos. Oben angekommen genieße ich den wunderbaren Blick vom Plateau auf die Stadt. Weit hinten das Wahrzeichen der Stadt, der segnende Christus. Er ist auf seinem 700 Meter hohen Bergkegel von fast überall zu sehen. Ein paar kleine Affen, sie heißen Miko, leben hier oben. Besonders Kinder reagieren aufgeregt, wenn sie eines der Tiere in den Ästen eines Baumes entdecken. Hier oben gibt es Restaurants und Souvenirläden und die Leute steigen gestärkt in die Gondel zur zweiten Etappe der Zuckerhut-Auffahrt. Ich frage den Angestellten, der die Leute in die Gondel weist, ob es schon einmal einen Absturz gab. Schließlich ragen die Seile dieser Bahn fast 400 Meter steil bergauf. Nie ist jemals etwas passiert, sagt er. Was stimmt? Zwei Niederländerinnen schwärmen. Sie machen Urlaub in Brasilien.
Really nice view,
just a little cloudy, but it's really beautiful.
Heute ist es zwar etwas bewölkt, aber der Blick von oben war fantastisch, sagen die beiden. Der Zuckerhut ist ein Naturwunder aus Granit. Und die Stadt, die unter ihm liegt, ist gleichfalls ein Wunder. Allerdings erschwerten die vielen Granithügel die Erschließung der Stadt. Im Laufe des letzten Jahrhunderts wurden daher einige Hügel durchbohrt, sagt Eunice Gutmann, die Filmemacherin.
Früher gab es noch keinen Tunnel nach Copacabana. Da musstest du über die Berge wandern. Daher war der Stadtteil isoliert. Es standen nur hier ein paar Sommerhäuschen am Meer. Als dann der Tunnel gebaut wurde, haben viele jüdische Leute, Nachkommen von aus Europa Geflüchteten wie mein Vater, in Wohnungen und Hochhäuser investiert. Da wurde der Stadtteil für viele Menschen erschlossen. Es bildete sich sogar eine jüdische Community in Copacabana mit Synagogen, einem koscheren Restaurant, einem jüdischen Club mit Schwimmbad und Sportangeboten. Aber was wirklich auffällt, Copacabana ist der Stadtteil der Alten und der Hunde. So viele Hunde.
Eunice Gutmann geht zwar gern abends an die berühmte Promenade der Copacabana, aber am liebsten besucht sie Bars im Stadtteil Botafogo. Dort, an der Bucht, in der sich der Zuckerhut spiegelt, ist sie aufgewachsen. Zurzeit hat eine kleine belebte Straße in Botafogo einen guten Ruf. Auf einer Liste des Magazins Time Out steht die Straße weltweit an 8. Stelle, was ihre Coolness und Beliebtheit angeht.
Wir sind jetzt hier in Botafogo, in der Straße Arnaldo Quintela, in der Calma Bar. Das ist eine Bar, die offen ist für alle Geschlechter und Menschen mit allen Vorlieben. Ich war erst 2-mal hier, aber es ist interessant hier. Wir sitzen fast auf der Straße und viele Leute stehen herum und unterhalten sich.
Eunice Gutmann wurde zunächst Lehrerin und studierte dann Sozialwissenschaften. Als aber 1964 die Militärs putschten und kritische Studentinnen und Studenten wie sie auf einer roten Liste standen, verließ sie Brasilien. Viele brasilianische Intellektuelle, viele berühmte Sängerinnen und Sänger flohen in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts nach Europa. Ende der 70er Jahre gewährten die Militärs diesen Leuten eine Rückkehr. Die Haftbefehle wurden also aufgehoben. Es heißt, dass gerade diese Intellektuellen den demokratischen Wiederaufbau Brasiliens ab Mitte der 1980er Jahre ermöglichten.
2 Jahre ich war in Polen.
Ich war 2 Jahre in Polen und studierte dort Kunstgeschichte. Und dann ging ich 4 Jahre nach Belgien, nach Brüssel. Dort studierte ich Film und bin heute Filmemacherin. Ich mache Fiktionen und Dokumentarfilme. Und seit langem interessiert mich vor allem die Geschichte von Frauen.
Eunice Gutmann hat viele Porträts über berühmte Frauen aus Rio de Janeiro gedreht, unter anderem über Benedita da Silva, die erste schwarze Abgeordnete Brasiliens. Benedita da Silva wuchs in der Favela Chapéu Mangueira an der Copacabana auf. Allerdings wird der Begriff Favela heute in Rio nicht mehr benutzt, denn diese Viertel sind alles andere als Elendsviertel, wie sie früher genannt wurden. Das Leben in diesen Stadtteilen ist sehr alltäglich, aber sehr beengt. Denn die früher illegal an den Hügel hochgezogenen Hütten, die inzwischen alle aus Backstein bestehen, liegen eng nebeneinander. Die Menschen dort bekommen wenig städtische Dienstleistungen wie Müllabfuhr oder fließendes Wasser geboten. Schätzungen sagen, dass 1/5 der Bevölkerung von Rio de Janeiro in diesen Comunidades, in diesen Gemeinschaften lebt. Luis Antonio Reis hat von der angesagten Ausgehstraße Arnaldo Quintela in Botafogo zwar gehört, aber da gehen eher weiße Leute aus der Mittelschicht hin, sagt er. Sein Ausgehviertel ist der Stadtteil Lapa im Zentrum von Rio de Janeiro.
Eu digo que eu tenho amigos para diferentes rolês, como a gente chama aqui no Rio.
Ich habe Freunde für verschiedene Unternehmungen. Rolês, Runden nennen wir das. Wenn ich also eine ruhige Runde drehen will, in ein Museum gehen will oder so, dann mache ich das mit den einen. Mit anderen gehe ich nachts aus, dann besuchen wir eine Disco, einen Club in der Lapa, im historischen Zentrum von Rio. Ich mag am liebsten offene Bars, wo im Hintergrund Musik gespielt wird und wo ich sehen kann, wer so vorbeikommt. Meine Freunde und ich lieben zurzeit die Bar Chimeninho. Da teilen wir uns dann ein großes Bier. Das ist günstig.
Bar Chimeninho.
Einer der schönsten Orte in Rio de Janeiro für mich ist seit ein paar Jahren die Praça Mauá, eine frühere Hafenmole im historischen Zentrum. Darauf steht jetzt das Museu do Amanhã, das Zukunftsmuseum. Es sieht aus wie ein weißes Reptil und ragt in die Guanabara-Bucht hinaus. Für die Olympischen Spiele, die 2016 in Rio de Janeiro stattfanden, wurde die Hafengegend im historischen Zentrum revitalisiert. Hier gibt es seitdem oft kostenlose Konzerte zu hören. Gerade singt eine indigene Person, die sich keinem Geschlecht zuordnen will, wie sie sagt. Sie betont, dass sie in der Gemeinschaft Maré aufgewachsen ist. Das Konzert findet in Erinnerung an den Mord an der schwarzen Politikerin Marielle Franco statt. Dieser akribisch vorbereitete Mord an ihr und ihrem Fahrer wurde eines Nachts mit unzähligen Schüssen auf ihren Wagen verübt und schlug 2018 hohe Wellen.
Marielle, presente.
Bem bacana isso, essa oportunidade aqui no Rio, né?
Ich finde es super, dass am Pierre Mauroy jetzt Konzerte stattfinden. Das ist wenigstens ein positives Erbe der Olympiade. Nun geben Sängerinnen und Sänger aus der Nord- und Westzone von Rio hier Konzerte. Das macht das Zentrum von Rio attraktiv für Leute aus der Nordzone. Und die haben jetzt Zugang zur reichen Musikkultur, die zu Rio de Janeiro gehört.
Auch wenn Luis Antonio Reis ein moderner junger Mann ist, er hört am liebsten die alten Schlager. Die, die auch seine Mutter früher gerne hatte.
Gal Costa, Caetano, Javon pra Caramba, Milton Nascimento, Beto Guedes.
Also mehr als genug Musiktipps, zumindest wenn man alte brasilianische Schlager mag. Gudrun, wie viel Zeit, wenn ich jetzt dorthin fahre, sollte ich mindestens für Rio einplanen?
Eine Woche für Rio ist schon, finde ich, angemessen. Und wer diese Zeit hat, kann dann auch mal in den uralten Botanischen Garten spazieren. Der ist wunderschön. Oder kann mit der Fähre über diese Guanabara-Bucht tuckern und auf der anderen Seite in der Schwesternstadt Niterói, die liegt Rio ganz genau gegenüber. Da gibt es so ein ganz spannendes Museum von Oskar Niemeyer. Das sieht aus wie ein UFO und es ist direkt auf einen Felsen gebaut. Ein modernes Kunstmuseum. Allein das Museum, also der Inhalt, wenn da eine Ausstellung ist, ist auch immer schön. Aber das ist toll zu sehen. Also das ist wirklich toll, von Niemeyer mal so ein Gebäude von Namen angucken. Beeindruckend. Ja, und wer eine Woche Zeit hat, kann dann auch mal in den Stadtteil Santa Teresa fahren. Der ist auf einem Hügel am historischen Zentrum, aber eben so ein bisschen abgelegen auf so einem Hügel. Da fährt so eine historische Bimmelbahn hoch. Und das ist sehr malerisch, das ist wunderschön. Auch von da gibt es die wunderschönsten Blicke auf die Stadt. Und da leben die Intellektuellen, die Leute, die Kunst machen. Und das ist wirklich total nett da oben.
Und wenn ich jetzt 3 Wochen Zeit habe und 3 Wochen in Brasilien bleiben könnte, was passt da noch rein neben Rio?
Die meisten machen ja einen Bogen um die Stadt São Paulo. Die ist ja nur ein Meer von Wolkenkratzern und so und eigentlich ziemlich hässlich. Aber für mich auch immer wieder spannend, aber es ist eben Geschmackssache. Also da, ich finde schon, da lässt sich so 1-2 Tage in São Paulo lassen sich schön verbringen. Es ist einfach eine spannende Stadt. Zwischen São Paulo und Rio besteht auch angeblich, ist ein bisschen Klischee, auch eine Konkurrenz. São Paulo sind die Arbeitsame und in Rio sind die faulen Menschen. Die gehen immer nur an den Strand. Das stimmt nicht so. Also inzwischen schon gar nicht. Ich finde, der Stress, der Leistungsdrucke hat leider Rio auch erwischt. Ich fahre jedenfalls gern nach São Paulo, gehe da in ein Museum oder mal ein gutes Konzert. Da soll es auch sehr viel mehr Theater und Konzertbühnen geben. Und São Paulo gilt einfach als Stadt mit den innovativen Ideen. Also es ist eine Unistadt, eine große, ist wirklich, ich finde sie auch toll. Ja, und dann kann ich noch empfehlen, die Iguaçu-Wasserfälle zu besuchen. Das ist phänomenal. Das ist ein Naturwunder. Wer dahin fährt, muss auch möglichst 3 Tage haben, weil da gibt es die brasilianische Seite, die argentinische Seite zu besichtigen. Das ist wunderschön, wunderschön. Naja, und dann kann ich auch noch empfehlen, eine Fahrt südlich von Rio am Meer entlang zu machen, Richtung Paraty. Das ist auch eine historische, sehr hübsche alte Kolonialstadt, sehr erhalten. Auch Weltkulturerbe und so. Und von da aus fahren dann ganz viele Boote, machen ganz tolle Ausflüge zu traumhaften Stränden. Diese Küste heißt Grüne Küste und das ist wirklich eine der schönsten Küsten Brasiliens. Naja, und wer dann noch Zeit hat, sollte unbedingt in den Nordosten Brasiliens fahren, den ich so unheimlich menschlich angenehm finde, unheimlich schön. Da ist die Küste genauso schön wie südlich von Rio. Also wirklich karibische Strände. Und im Nordosten gibt es auch so eine eigene, erstens mal wieder Musikkultur, aber auch Esskultur, die sehr afrikanisch geprägt ist, also scharf und viel mit Kokos. Also ja, Salvador, Recife sind sehr zu empfehlen.
Ich merke schon, man sollte ein bisschen mehr Zeit einplanen, wenn man denn mal nach Brasilien kommt, richtig?
Ja, unbedingt. Ich finde, wenn die Reise ist weit, die dauert lang, 10-11 Stunden im Flieger, also dann 3 Wochen. Allein dieser Jetlag dann, ich brauche auch eine Woche, um mich einzugewöhnen. Also ich finde, 3 Wochen sind schon mindestens nötig für Brasilien.
Gudrun, vielen Dank für die zahlreichen Tipps und dass du uns heute mitgenommen hast nach Rio de Janeiro und auch nach Brasilien, hierbei zwischen Hamburg und Tahiti. Zum Haiti-Team gehören Konrad Winkler, Jürgen Kopp und mein Name ist Astrid Korall und ich sage Tschüss. La, la, ja, la, 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 ja, la, la, la.
inspiração. Como príncipe principiou a nova idade de ouro da canção. Mas um dia Xangô deu-lhe a iluminação lá na beira do mar, na praia de Armação, lá no jardim de Alá, lá no alto sertão, lá na mesa de um bar.
Podcast von NDR Info.